Wir hören zunächst den Predigttext. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über sie aus und sprach, siehe, da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Soweit die Worte aus dem Matthäusevangelium. Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, über die Familie an sich zu reden, ist ein weites Unterfangen. Und die Politik schaut jetzt gerade wieder auf dieses Feld in einer besonderen Weise, ob und wie sie den Familienbegriff erweitern soll. Wir wollen heute Abend nicht unter politischen, nicht unter soziologischen, nicht unter historischen oder psychologischen Perspektiven die Familie betrachten, sondern einfach aus der christlichen Perspektive. Und hier gilt es gut zu differenzieren. Viele halten ihre Auffassung von Familie, ihre moralischen Dinge, die sie da vertreten, für christlich. Aber das ist nicht alles christlich. Nicht überall, wo katholisch draufsteht, ist katholisch. Und nicht überall, wo evangelisch draufsteht, ist evangelisch. Und nicht überall, wo christlich draufsteht, ist es christlich. Wir etikettieren, um damit unsere Privatmeinung größeren Nachdruck zu verleihen. Wir wollen aber genauer hinschauen. Wir wollen uns nicht verführen lassen von uns selbst. Gesetzt ist mir die Aufgabe, heute Abend ein wenig über die Familie nachzudenken, aber nicht nur aus allgemein christlicher Sicht, sie zu meditieren, sondern das Gremium der Domprediger hat mir zwei geistliche Bausteine mitgegeben. Der erste ist Freiheit und der zweite ist der eben gehörte Text. Aber beide Perspektiven, die der Freiheit und die des eben gehörten Textes, dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sie müssen im übrigen Kontext der Heiligen Schrift gesehen werden. Und so fragen wir zuerst nach dem Allgemeinen der Familie aus christlicher Sicht, wie es aus dem Ersten und Zweiten Testament auf uns herüberkommt. Und gleich werden wir fündig auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift, nämlich in den Schöpfungserzählungen. Familie ist etwas, was nicht zum Menschsein hinzukommt. So wie auch das Gemeinschaftsein nicht zum Menschen hinzukommt, sondern das ist im Menschen drin und eingestiftet. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er kann nie ohne das Du. Er kann nicht erst vom Ich her gesehen werden und dann kommt noch das Du hinzu. Der Mensch ist immer schon Ich im Du und das Ich und das Du werden zum Wir. Hier nehmen wir uns die Freiheit, anders zu denken als der große Kant und als die anderen Aufklärer. Das ist etwas, was tief eingestiftet ist im Menschsein. Das sagt uns die Heilige Schrift. Warum ist die Familie notwendig? Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testamentes geben eine Antwort. Nicht aus biologischer Notwendigkeit, nicht wegen der Auf- und Nachzucht, nicht wegen der Vermehrung. Nein, da heißt es ganz lapidar, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und in den Haustafeln des Kolosser- und des Epheserbriefes ist davon die Rede, wie Mann und Frau, wie Eltern und Kinder aufeinander hören und miteinander ihr Leben gestalten sollen. Zusammenfassend können wir sagen, Familie wird zum ersten Ort der Begegnung mit einer Kraft, und einem Vermögen, ohne das der Mensch nicht leben kann, nämlich die Liebe. Papst Johannes Paul II. Hat in seiner bemerkenswerten Familienenzyklika Familiaris Consortio geschrieben: Denn der Mensch kann ohne Liebe nicht leben und bleibt, wenn er der Liebe nicht begegnet und sie erfährt, für sich allein und ein unbegreifliches Wesen. Sein Leben ist ohne Sinn, wenn er nicht die Liebe erfährt. Wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht, wenn er nicht lebendig Anteil an ihr nimmt. Was heißt das genauer? Dass der Mensch ohne diese Erfahrung von Liebe sinnbefreit lebt, ein unbegreifliches Wesen ist. Nun, die Zuwendung, die der Mensch von Anfang an erfährt, die er in der Familie erfährt, durch die vielfältigen Beziehungen, die zu einer Familie gehören. Was geschieht da? In dieser Zuwendung durch Vater, Mutter, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins und was da noch alles an Familie herumkreucht und fleucht, wird dem Menschen etwas Großartiges zuteil. Nämlich, er erkennt, dass er einen Wert hat, und zwar einen unveräußerlichen Wert. Liebe sagt mir, du hast Wert, und in diesem Wert nimmt der Mensch Stückchen für Stückchen, Phase für Phase sich selbst an, und so kommt er zu sich selbst. Diese Liebe in den unterschiedlichen, vielfältigen Beziehungen von Familie. Und hier sollten wir uns wieder einmal verabschieden von den Kleinfamilien, wo die Eltern dem Kind die Großeltern nehmen oder all das, was an Familie da ist. Hier sollten wir uns die Freiheit nehmen, wieder einmal etwas größer zu denken. Ich bin in dieser Hinsicht ein verwöhntes Kind Gottes. Im besten Sinn des Wortes. Ich hatte Tanten, Onkel, Großonkel zum Verschenken. Aber es war immer herrlich. So war ich nie auf Eltern gar so fixiert. Denn es gibt ja Phasen, da ist mit den Eltern schwierig. Da ist es gut, wenn was anderes da ist. Die Großeltern, die Geschwister und was weiß ich noch alles. Wenn es da hakt, ist es da etwas besser. Man muss nie ohne diese Zuwendung letztendlich auskommen. All diese vielfältigen Beziehungen, mit denen wir durch die Familie konfrontiert werden, die wir hineingeboren und gesetzt werden, sind etwas unendlich Kostbares. Sie bilden mein Selbstwertgefühl aus und ich beginne, mich selbst zu achten, dass ich nicht unter meinem Wert lebe und mich unter meinem Wert verkaufe. Der Christ erblickt aber in jener menschlichen Urerfahrung des Angenommenseins, des Geliebtseins und dadurch des Werthabens noch ein anderes Urbedürfnis, nämlich das Urbedürfnis Gottes nach dir und nach mir. Das Urbedürfnis Gottes nach jedem Einzelnen. Die menschliche Liebe, die mir Sein und Sinn und Wert gibt, lässt in ihrer ganzen Begrenztheit freilich aber etwas anderes und Größeres ahnen, nämlich die ewige Liebe, die der ewige Schöpfer von Ewigkeit her, noch bevor unsere Mutter wusste, dass sie uns empfangen hat, zu uns schon Ja gesagt und geliebt hat. In dieser begrenzten menschlichen Liebe scheint etwas auf von dem ewigen Urbedürfnis Gottes nach dir und nach mir, was meinem Leben noch einen größeren Wert, noch einen größeren Sinn und noch eine größere Selbstannahme gibt. Von Ewigkeit her hat der ewige Gott sich in dich verliebt. Und mit dieser Liebe, liebe Schwestern und Brüder, geht die Fraglichkeit und die Unbegreiflichkeit und die Sinnlosigkeit unseres Lebens dahin. Wir nehmen uns an und wir freuen uns über uns selbst. Und damit wird die Familie zu einem Erfahrungsort. Zu einem Erfahrungsort von Ja und von Wert. Und zugleich wird aus dem Erfahrungsort aber auch ein Lernort. Nämlich, was es heißt, zusammenzuleben und auch zu lieben. Liebe ist auch Handwerk. Familie ist auch Handwerk. Familie und Zusammenleben und Liebe lebt von einem würdigenden Blick. Wie oft musste ich erfahren, wie entwürdigend Ehepartner miteinander umgehen und Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern. Es darf zu Hause der Teller fliegen. Es können auch Gläser zu Bruch gehen. Aber es geht nie ohne den Respekt dabei. Gestritten werden muss. Eine Streitkultur ist notwendig, aber nie unter der Gürtellinie. Der würdigende Blick, mit Würde und Respekt den anderen in allen Lebenslagen behandeln, das lernt man dort. Man lernt, das Wohl des anderen im Auge zu haben. Man lernt, dass man zusammenwächst durch Krisen. Wer früh wegrennt aus Beziehungen, erfährt nie die Breite und Höhe, die Tiefe und die Abgründe zu dem, was Liebe fähig ist. Wer zu früh geht, erkennt nie, wie weit Liebe gehen kann. Und wir lernen in der Familie, dass Leben und Liebe Wachstum ist. Wir lernen aber auch in der Familie vieles über Sexualität. Sexualität ist nicht das Einfallstor des Teufels. Ich weiß, wir Katholiken haben da fast ein Monopol drauf, aber das ist Schwachsinn. Sexualität ist eine gute Gabe des Schöpfers, die zu seiner Ehre und zu unserer Freude gelebt werden darf und gelebt werden soll. Allerdings ist Sexualität im Sinne der Heiligen Schrift Ausdruck dessen, was im Innersten in mir für den anderen, für den Mann, für die Frau, für die Kinder, für den Freund, für die Freundin verborgen liegt. Sexualität ist die Grammatik und die Sprache der Liebe. Sie drückt nach außen, was im Innersten des Menschen für das Du des Geliebten vor sich geht. 2 Stunden habe ich gebraucht in meinem Deutschleistungskurs mit der Gretchen-Tragödie ausgehend, um den Schülerinnen und Schülern begreiflich zu machen, dass Sexualität und Liebe keine getrennten Größen sind. Wir nehmen uns als Christen die Freiheit, es anders zu sehen und es auch anders zu leben. Liebe, so erfährt der Mensch an jenem ersten Wert, Lern- und Erfahrungsort, hat unendlich viele Gesichter und sie hat unendlich viele Spielarten, nahezu unerschöpflich. Da ist die eheliche Liebe, die mütterliche und die väterliche. Mütter lieben akzentuiert anders als Väter, Großeltern wieder anders als die Eltern und so weiter und so fort. Friede und Liebe sind das Netz, in dem wir letztendlich die Familien aufbauen. Und wir berauben einander, wenn wir uns dieser vielfältigen Beziehungen entledigen. Ich habe bereits gesagt, es ist Handwerk. Familie ist eine handwerkliche Aufgabe. Man muss immer und immer wieder die verschiedenen Beziehungen neu erwählen. Wir können einander nicht versprechen, dass unser ganzes Leben die gleichen Gefühle für den anderen hegen. Stattdessen können wir aber sehr wohl ein festes Vorhaben, ein festes gemeinsames Vorhaben teilen, uns verpflichten, einander zu lieben und vereint zu leben, bis der Tod uns scheidet. So in etwa Papst Franziskus in der Familienenzyklika Amoris Laetitia, die gestern vor einem Jahr verabschiedet worden ist, veröffentlicht wurde. Liebe Brüder und Schwestern, aber die Familie ist auch etwas anderes. Sie ist der Ort der Entdeckung des Anderen als Anderen. Und das macht uns Schwierigkeiten. Und damit sind wir mittendrin in dem Predigttext. Der Andere ist nicht das, was ich meine, was er sein sollte und sein müsste. Das ist der Knackpunkt des heutigen Evangeliums. Er entwickelt sich anders, als ich gedacht habe, dass er sich entwickeln muss und entwickeln soll. Das merken Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder. Da kommt was raus, was ich gar nicht gedacht habe. Das will ich gar nicht. Mein Sohn entwickelt Seiten. Oh Gott, meine Tochter wird nicht wie ich. Ja, Gottlob. Das Ehepaar merkt, mein Mann entwickelt sich anders. Meine Frau entwickelt sich anders. Die Fremdheit stellt sich ein. Aber die Liebe blickt in diesen Momenten, wo mir der andere als anderer wirklich augenscheinlich wird, wo der andere mir in seiner Fremdheit begegnet. Da fragt die Liebe nicht, oh Gott, er ist ja so anders. Sondern die wichtigste Frage der Liebe ist in diesen Momenten der Fremdheit. Hoffentlich kommt der andere zu sich. Hoffentlich kommt er zu seinem schöpfungsgemäßen Ziel. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus weist schroff seine Verwandten ab, weil sie seine Ureigenheit, wie er sein muss, nicht verstanden und er weiß sich nicht angenommen von seiner Mutter und von seinen Brüdern. Damit lehnt er die Ursprungsfamilie nicht ab, aber er korrigiert sie. Es gibt einen Gehorsam des Menschen zu sich selbst gegen die anderen. Luther sagt in Auslegung dieser Schriftstelle, es gibt einen Gehorsam gegenüber Gott gegenüber die Obrigkeit, über Vater und Mutter, ja auch über die christliche Kirche hinweg. Weil der Gehorsam mir selbst gegenüber ein Gehorsam Gott gegenüber ist. Und der steht über allen menschlichen Gehorsamsverpflichtungen. Und Augustinus sagt in der Kommentierung dieser Textstelle, er spricht von einem Affectus carnalis, von einem fleischlichen Affekt, dem wir widerstehen müssen, indem wir unsere eigene Sendung, wer bin ich, mehr gehorchen müssen als irgendwelchen anderen Bindungen von Blut und Fleisch und Familie. Liebe, die wirkliche Liebe ist, will, dass der andere zu sich kommt. Und damit verzichtet die Liebe auch auf das bisherige Bild, das ich mir vom anderen gemacht habe. Der Geliebte fragt den Geliebten, darf ich anders sein? Darf ich zu mir selbst kommen? Darf ich der sein, der ich sein muss von Ewigkeit her von Gott? Liebe behindert diesen Prozess nicht. Liebe will den anderen in seinem Anderssein, auch wenn dies zur eigenen Herausforderung wird. Die Fremdheit des anderen annehmen heißt, die Herrschaftsansprüche auf die Frau, auf den Mann, auf die Kinder, auf den Partner einfach abzugeben. Und nicht zu erschrecken, dass der andere anders ist. Die Fremdheit des anderen ist Aufruf und Chance, aus dem selbstverfassten eigenen Lebensprozess herauszutreten und Neues zu lernen. Und hier gilt es genau, auf das Gottesbild zu schauen. Wir Christen glauben an den dreifaltigen Gott. Rana hatte recht, die meisten Christen sind Tritheisten. Gut, ist halt so. Aber dennoch hat unser christlich dreifaltiges Gottesbild eine unglaubliche Konsequenz für unser Menschenbild. Der Vater ist nicht der Sohn, und der Sohn ist nicht der Vater und beide sind nicht der Heilige Geist. Der Sohn ist das andere vom Vater. Und indem der Sohn der andere ist, will der Vater und sagt der Vater immer schon zum anderen Ja. Und darin ist überhaupt die Möglichkeit, dass Gott Schöpfung gewollt hat, dass Gott Schöpfung gemacht hat, das andere, das er nicht ist. Das ist die Bedingung der Möglichkeit überhaupt, dass es das gibt, was wir Universum, Welt und Mensch nennen. Gott will das andere. Er setzt es ins Sein, das, was er nicht ist. Und wir sollen hierin ihm folgen. Er sagt Ja zu dem, was er nicht ist. Liebe lässt los. Liebe lässt die Individualität zu und freut sich, wenn der Mensch diese entfalten kann. Und damit ist die Familie, unsere Ursprungsfamilie, der erste geistige und geistliche Ort, an dem wir Mensch werden. Aber unsere Geburt, unsere geistige und geistliche Geburt, vollenden wir die meisten, Gottlob, nicht in ihrer Ursprungsfamilie, sondern in den anderen Familien, in den anderen Gruppen, die wir im Laufe unseres Lebens uns erwandern. Akzeptanz kann woanders herkommen. Akzeptanz muss nicht in der Ursprungsfamilie in der vollen Länge und Breite gelingen. Das merken wir im heutigen Evangelium. Das sind meine Mutter, das sind meine Brüder, die mich verstehen, die mich in meiner Ureigenheit annehmen, so wie ich bin. Und hier, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, beginnt das, der Prozess, vorausgebildet, den wir Kirche nennen. Kirche muss der Raum inmitten unserer Welt sein, wo Menschen einander väterlich, mütterlich, brüderlich, schwesterlich, geschwisterlich letztendlich begegnen. Unsere Kirchen müssen als erstes solche Räume sein, wo erlebte Vaterschaft und erlebte Mutterschaft, erlebte Geschwisterlichkeit gelebt werden kann. Hier, bei all dem, wissen wir, liegt das Potenzial zum Scheitern. In all den Dingen, die ich eben kurz aufgezeigt habe, oder auch weniger kurz, liegt natürlich viel Konfliktpotenzial. Familien können scheitern, Beziehungen können auseinandergehen. Das ist richtig. Aber in unserer Welt darf es nie solche Orte gebrechen wie familiäres Miteinander. Wenn die Ursprungsfamilie auseinandergeht, muss die Familie der Kinder Gottes einspringen, einstehen. Wärme, Zärtlichkeit, Individualität und Freiheit für die anderen aufbringen. Solche Orte von Familie braucht die Welt, damit die Menschen sich entfalten und entwickeln können. Was hat das alles jetzt nun wirklich mit Freiheit zu tun? Wir Christen nehmen uns die Freiheit entgegen anderer gesellschaftlicher Auffassungen und Meinungen, dass wir zu diesem Familienbild Ja sagen. Die Befreiung des Menschen zu sich selbst, weil der Mensch es wert ist, so gesehen zu werden, wie Christen ihn sehen. Freilich, das kostet Kampf, das kostet Anstrengung, das kostet Kraft, das erfordert Fantasie und Mut, Geduld, Langmut, all das, was der heilige Apostel Paulus in seinem hohen Lied der Liebe sagt. Aber wir Christen nehmen uns die Freiheit, in Verantwortung gegen Gott und gegen die Menschen, die gesellschaftliche Entwicklung, wie sie heute stattfindet, und die gesellschaftlichen Auffassungen auch für uns als Herausforderung zu nehmen, uns in Frage stellen zu lassen, um allen Menschen, soweit es Menschen möglich ist, gerecht zu werden. Wir nehmen das Liebes- und Lebensbedürfnis, das Umstrukturieren von Familienstrukturen, wir nehmen es ernst. Wir legen es nicht einfach beiseite. Wir wollen allen Menschen, egal wie sie lieben und wen sie lieben, dazu verhelfen, dass Liebe verantwortlich gelebt werden kann, vor dem eigenen Wert, vor dem Wert des anderen und eben vor Gott, damit der Mensch in seiner Würde und in seiner Schönheit nicht verloren geht. Ich möchte schließen mit einem Gedanken des heiligen Kirchenvaters Hieronymus. Er spricht von auch einer anderen Familie. Er sagt, wenn die Familienbeziehungen, die Liebesbeziehungen dieser Erde einmal zerbrochen werden durch den Tod, dann ist Gott der ewige Garant für all die Beziehungen der Liebe, die wir hier geknüpft haben. Wer auch immer stirbt, sagt Hieronymus, der bleibt in der Familie Gottes. Und das, wenn ich ehrlich bin, macht mir die Ewigkeit noch sympathischer. Sie ist nicht nur die tiefste und schönste Begegnung mit Gott, dem Urschönen. Nein, sie wird mir auch die wieder schenken, die ich hier geliebt habe und die hier zu meinem Leben dazugehört haben, wie mein Atem. Gott wird das vollenden, was wir hier nicht vollenden konnten. Amen.